Ja, auf jeden Fall hatten wir das Thema und wir hatten uns darüber unterhalten, dass das unter Christen auch sehr etabliert jetzt ist, einfach so einen Fernsehgottesdienst zu gucken. Ja? Und das zeigt so ein bisschen die Haltung der heutigen Gesellschaft. Ne? Wir haben so eine bisschen so eine Konsumgesellschaft, so, ja, sind wir geworden leider, ja. Da kommt der Stefan mit Abhilfe. Vielen Dank, Stefan. Und im Laufe dieses Gesprächs über diesen Fernsehgottesdienst habe ich mir gedacht, ist das so das, was das Christsein oder den Leib Christi ausmacht, dass wir uns aus irgendeiner Quelle einfach etwas ansehen, wo uns jemand was erzählt und wir sitzen so davor und Iris hat das noch so lustig gesagt, dann holt man sich noch eine Tasse Kaffee zwischendrin und währenddem man sich so auf der Couch lümmelt, guckt man sich so einen Gottesdienst an. Ja? Ist das das, was diese Gemeindeversammlung ausmacht? Und das passt eigentlich ganz gut zu dem Thema heute. Und zwar ist das Thema heute Gemeinde, der Leib Christi. Und ich möchte direkt mit der Bibelstelle dazu anfangen. Das ist der 1. Korinther Kapitel 12, Vers 12 bis 31. Und da steht, denn gleich wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes aber, obwohl es viele sind, als Leib eins sind, so auch der Christus. Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden. Ob wir Juden sind oder ob wir Griechen sind, Knechte oder Freie. Und wir sind alle gedrängt worden zu einem Geist, denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn der Fuß spräche, ich bin keine Hand, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört er deswegen etwa nicht zum Leib? Und wenn das Ohr spräche, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört es deswegen etwa nicht zum Leib? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Wenn er ganz Ohr wäre, wo bliebe der Geruchssinn? Nun aber hat Gott die Glieder jedes einzelnen von ihnen so im Leib eingefügt, wie er gewollt hat. Wenn aber alles ein Glied wäre, wo bliebe der Leib? Nun aber gibt es zwar viele Glieder, doch nur einen Leib. Ganz kurz bis hierhin. Ich hatte mal von einer ganz komischen Krankheit gehört. Und zwar gibt es Menschen, die haben den Eindruck, dass ein Körperteil nicht zu ihnen selbst gehört. Und das geht dann so weit, dass sie sich versuchen, das Körperteil abzunehmen, weil sie denken, das gehört nicht zu dem Körper. Und wenn man das so als Mensch hört, dann ist das ja total widersprüchlich. Aber wie oft erleben wir das in der Gemeinde, dass ein Teil der Gemeinde des Leibes Christi sagt, boah, ich passe hier nicht so hin, weil ich anders bin. Aber Gott sagt hier ganz klar, wir haben alle verschiedene Eigenschaften, wir sind alle verschiedene Glieder, der eine ist Hand, der andere ist Fuß, der andere ist ist der Geruchssinn, der andere der Hörsinn und wir haben gar kein Recht dazu zu sagen, wir passen da so nicht rein. So skurril, wie uns das vorkommt, wenn jemand sagt, boah, meine Beine gehören nicht zu meinem Körper, das ist für uns eine verrückte Aussage. So verrückt ist das für Gott, wenn wir sagen, wir sind etwas anders oder wir haben andere Begabungen und passen deswegen nicht in seinen Leib rein. Und dann geht's weiter. Vielmehr sind gerade die scheinbar schwächeren Glieder des Leibes notwendig. Und die Glieder am Leib, die wir für weniger ehrbar halten, umgeben wir mit desto größerer Ehre und unsere weniger Anständigen erhalten umso größere Anständigkeit. Denn unsere Anständigen brauchen es nicht. Gott aber hat den Leib zusammengefügt, dass er dem geringeren Glied umso größere Ehre gab, damit es keinen Zwiespalt im Leib gebe, sondern die Glieder gleichermaßen füreinander sorgen. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Das ist auch wieder so, das kann man auch wieder so mit dem fleischlichen Leben verbinden. Wenn jetzt ein super Fußballer, ich weiß nicht, wer ist der beste Fußballer, Cristiano Ronaldo, ja, der ist ja, seine Stärke sind seine Beine. Aber er wird im Gesamten für seine starken Beine geehrt. So. Also der Leib, der ist nicht trennbar. Ne? Keiner würde sagen, boah, die Beine von Cristiano Ronaldo, die sind der Hammer. Der wird als Person anerkannt für sein Tun. Und so auch der Leib Christi. Es wird nicht ein Glied am Leib geehrt, sondern es wird das ganze, der ganze Leib Christi im Gesamten geehrt. Ihr aber seid des Christus und jeder ist ein Glied danach nach seinem Teil. Und Gott hat in der Gemeinde etliche eingesetzt, erstens als Apostel, zweitens als Propheten, drittens als Lehrer, sodann Wunderkräfte, dann Gnadengaben der Heilung, der Hilfeleistung, der Leitung und verschiedene Sprachen. Sind etwa alle Apostel, sind etwa alle Propheten, sind etwa alle Lehrer, haben etwa alle Wunderkräfte, haben alle Gnadengaben der Heilung, reden alle in Sprachen, können alle auslegen, strebt aber eifrig nach den vorzüglicheren Gnadengaben und ich will euch noch einen vortrefflicheren Weg zeigen. Also auch hier nochmal so, dass jeder andersweitig begabt ist und talentiert ist. Ich möchte zum Start nochmal beten. Hey, ich danke dir für diesen Tag, ich danke dir dafür, dass wir uns versammeln dürfen hier, dass wir uns nicht vor dem Fernseher versammeln müssen, sondern dass wir hier wirklich von Angesicht zu Angesicht sein dürfen, Herr, dass wir uns als dein Leib versammeln dürfen, Herr. Und diese Versammlung soll dir zu Ehren dienen, Herr. Alles Gesprochene soll dir zu Ehren dienen, Herr. Und wir bekennen, dass wir aus uns heraus nichts können, Herr. Ich danke dir dafür, dass du diesen Tag segnest, dass du diese Zeit segnest, Herr. Und dass du ja zu uns sprichst, Herr, so wie wir es brauchen. Ich danke dir. In Jesu Namen. Amen. In dieser Bibelstelle wird die Gemeinde als Leib angesprochen und ich habe mich mal so ein bisschen schlau gemacht, was da Gemeinde bedeutet. Und Gemeinde kommt im Alten Testament und im Neuen Testament vor. Und wie ihr wisst, ist ja das Alte Testament in Hebräisch geschrieben und das Neue in Griechisch. Und im Alten Testament, da heißt das, verzeiht mein Hebräisch, Kohal. Ich bin da noch nicht fit drin. Ich hoffe, dass der Herr mich irgendwann mit der Sprache segnen wird. Und dieses Kohal, das tut eine Volksversammlung beschreiben und in dem Zusammenhang, wie es da steht, immer auf das Volk Israel. Aber ganz bestimmt. Also zum Beispiel Frauen wurden überwiegend nicht in dieser Volksversammlung mit einberufen oder uneheliche Kinder oder Ehen, die mit anderen Völkern geschlossen worden sind, Kinder, die aus Mischehen entstanden sind oder so, die wurden in diese Volksversammlung nicht mit reingenommen. Oder Eunuchen, also es war so ein ganz strikter Maßstab, der da gegolten hat für die Volksversammlung, für diese Gemeinde Gottes. Das war so ein richtig, richtig strenger Maßstab. Also da war nicht jeder dabei. Und die wurden dazu berufen, zum Beispiel die Tempeleinweihung zu machen, in den Krieg zu ziehen. So, wenn Gott seine Gemeinde, wenn seine Versammlung berufen worden ist, dann hat er wirklich so ja, einen Maßstab gegolten von Menschen, die dafür berufen waren, in seinen Dienst zu ziehen. Und auf dem Weg ins Neue Testament zeigt der Prophet Jesaja durch den Geist Gottes uns, was so der Plan eigentlich hinter Gottes Plan für die Gemeinde ist oder was sein Herzschlag dafür ist. Dafür gucken wir mal gerade in Jesaja 56, 1-8. Und da steht, so spricht der Herr, bewahrt das Recht und übt Gerechtigkeit, denn mein Heil ist nahe, um herbeizukommen und meine Gerechtigkeit, um geoffenbart zu werden. Wohl dem Menschen, der dies tut und dem Menschenkind, das daran festhält, der den Sabbat hält, um ihn nicht zu entweihen und seine Hand davor bewahrt, irgendetwas Böses zu tun. Und der Fremdling, der sich dem Herrn angeschlossen hat, soll nicht sagen, der Herr wird mich gewiss von seinem Volk ausschließen. Und der Verschnittene soll nicht sagen, sieh, ich bin ein dürrer Baum. Denn so spricht der Herr, den Verschnittenen, die meine Sabbate halten und erwählen, was mir gefällt und an meinem Bund festhalten, denen will ich in meinem Haus und in meinen Mauern einen Platz und einen Namen geben. Ganz kurz bis hierhin, also da wurde schon der Fremdling erwähnt und der Verschnittene, beides Personengruppen, die eigentlich gar nicht in die Versammlung im Alten Testament dazugehört haben. Also sie durften gar nicht Teil an der Gemeinde Gottes haben. Für diese Aufgaben, die Gott für die Gemeinschaft vorgesehen hat, waren die schon raus. Aber hier sagt Gott was ganz anderes. Und zwar sagt Gott hier, dass die Menschen, auch wenn sie nicht dazugehören in erster Linie, aber von ihrem Herzen Gott treu sind, das heißt, die Gebote bewahren, daran festhalten, den Willen Gottes zu tun, sich damit qualifizieren, Teil dieser Gemeinschaft zu sein. Also Gott macht hier offenbar, was wir auch schon lange wissen durch das Neue Testament, dass es Gott um das Herz geht, nicht ums Äußerliche. Es geht nicht darum, wo wir herkommen, ob wir Fremdling sind oder ob wir irgendwelche Makel haben, sondern Gott sieht allein unser Herz an. Er wird nie das Äußere der Person ansehen. Und die Fremdlinge, die sich dem Herrn anschließen, um ihm zu dienen und den Namen des Herrn zu lieben und um seine Knechte zu sein und alle, die darauf achten, den Sabbat nicht zu entheiligen und die an meinem Bund festhalten, die will ich zu meinem heiligen Berg führen und sie in mein Bethaus erfreuen. Krass. Ihre Brandopfer und ihre Schlachtopfer sollen wohlgefällig sein auf meinem Altar, denn mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker genannt werden. Gott, der Herr, spricht, die Verstoßenen Israels sammelt, der die Verstoßenen Israels sammelt, spricht, ich will noch mehr zu ihnen sammeln, zu seinen Gesammelten. Also, wir sehen den Herzschlag Gottes für die Gemeinde hier, der durch Jesaja, beziehungsweise durch den Geist Gottes, der in Jesaja wirkt, offenbar wird. Und was ganz wichtig ist an dieser Sache, ist, dass Gott in alledem, wo er sagt, die Leute dürfen jetzt dazukommen, da gibt es keine Begrenzung mehr der Äußerlichkeiten, der Herkunft etc., es Gott aber immer noch darum geht, dass wir ein auserwähltes, geheiligtes Volk sind. In 2. Mose 19, 5, 6, da sehen wir so den Herzschlag Gottes für sein Volk. Wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir. Ihr aber sollt mein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Kindern Israels sagen sollst. Das ist der Maßstab, den Gott an uns anlegt. Es interessiert ihn nicht, wo wir herkommen, aber er will, dass wir ein geheiligtes Volk sind. Seine Versammlung, seine Gemeinde soll ein geheiligtes Volk sein. Im Neuen Testament sehen wir das auch nochmal in 1. Petrus 2,9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. So ein starker Vers. Wir sehen, dass wir ein Priestertum antreten. Also wir sind nicht nur einfach Teil dieser Gemeinde, die vorher schon so große Voraussetzungen hatte. Wir dürfen sogar ein Priesteramt begleiten als Christen, als Gemeinde Gottes. Und Gott beruft uns dahin aus der Finsternis raus. Im Neuen Testament dann bedeutet Gemeinde Ecclesia. Der Arthur muss mich ein bisschen unterstützen. Der kennt er, der weiß das besser. Genau, und das bedeutet so aus dem biblischen Zusammenhang raus jetzt einfach mal, einfach die Zusammenrufung von einem Treffen von freien Bürgern, zum Beispiel so ein politisches Treffen oder so, wo freie Bürger dazu aufgerufen worden waren, eine Versammlung einzuhalten. Und das sagt mir auch so viel eigentlich so aus dieser freien Entscheidung raus, sich zu versammeln für Gott, ne? Und genau, man kann es auch so mit herausgerufen, also auch wie wir das da in dem Text sehen, so herausgerufen übersetzen, die Herausgerufenen, genau. Leib, das ist griechisch Soma und das beschreibt so die Ganzheit des Körpers. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, was waren Punkte, warum Gott den Leib als Bild für die Gemeinde genommen hat? Und dann kam natürlich durch den Korintherbrief die Glieder, die verschiedenen Aufgaben, das ist ja ein super Bild eigentlich. Alles muss zusammen funktionieren, aber einer hat eine Hand, einer ist ein Bein. Aber es sagt noch was anderes aus. Ein Körper hat noch andere Eigenschaften. Und zwar ist der organisch, der wächst, der lebt. So, da ist Bewegung drin in diesem Körper. Und es gibt keine engere Bindung als ein Körper. Und Gott tut im Prinzip den Leib als Verbindungsbeispiel oder so, um die Verbindung zwischen uns und Gott und zu unseren Geschwistern zu verdeutlichen, den Leib benutzen. Es gibt nichts Engeres, man kann sich nichts Engeres vorstellen, als einen Körper selber. Man kann nicht enger verbunden sein mit Gott oder mit unseren Geschwistern als in einem Körper. Das ist Wahnsinn, das ist ja diese Einigkeit. gestern habe ich beim Stefan streichen geholfen morgens. Und wir hatten da so eine Holzwand zu streichen, mussten die abschleifen und waren zum Unterhalten. Unter anderem haben wir dann über das Thema heute gesprochen. Also nicht wirklich, aber wir haben es mal so angeschnitten. Ich habe ihm halt gesagt, worum es so im Groben gehen wird. Und dann sagt er, lacht so ein bisschen, er entsinnt sich daran, wo er hier so diese Duo-Predigt halten durfte mit Michael Repplinger. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern konntet, wo die beiden hier zusammen gestanden hat. Und dann sagt er zu mir, ach, dann wird ja morgen lebendige Steine auffallen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, boah, tatsächlich kommt in der Vorbereitung nicht einmal das Wort lebendige Steine vor. Ich hatte das nicht benutzt. Und gestern Abend kam mir das wieder, das Gespräch von uns. Und wenn man sich zum Beispiel die Pyramiden in Ägypten anguckt oder die Tempels der Maya, dann ist das, was die Wissenschaft bis heute nicht versteht, diese Passgenauigkeit der Steine ineinander. Also das ist so eine Sache, die sind so genau, also das sind Spaltmaße, das ist unglaublich, in einer Größenordnung. Und diese Gebäude sind einfach der Hammer. Und mich tut das immer wieder neu faszinieren, wenn ich sehe, was Menschen vor so vielen Jahren geschafft haben, zu bauen. Ja, da tut sich die Baukunst heute die Finger nachlecken, nach dieser Kunst, die da verbaut worden ist. Und wenn wir sehen, wie groß die Gemeinde ist, der Leib Christi, weltweit die Christenheit, und wir sollen ein Gebäude sein, dann brauchen wir auch eine super Passgenauigkeit. Und da kam mir dieser Gedanke von den lebendigen Steinen vom Stefan. Wir müssen als lebendige Steine geschliffen werden, damit wir diese Passgenauigkeit haben. Die Ägypter oder die Mayas, die haben die Steine nicht einfach so gefunden und haben gedacht, boah, klasse, der passt ja press aufeinander. Sondern ich gehe davon aus, ich war nicht dabei, aber ich gehe davon aus, dass es wirklich harte Arbeit war, diese Steine zu schleifen und genau so mit diesem Spaltmaß anzusetzen. Und ich denke, da war viel Blut, Schweiß und Tränen dabei, wo diese Gebäude erbaut worden sind. Und ich denke, so ist es in der Gemeinde auch, im Leib Christi. Wir müssen dazu bereit sein, wenn wir lebendige Bausteine der Gemeinde Christi sein wollen, müssen wir dazu bereit sein, geschliffen zu werden, damit wir wirklich diese Passform von einem Leib, einem Körper, dieses perfekte Spaltmaß erreichen. Und wir werden geschliffen von Gott, wir werden geschliffen von unseren Geschwistern und es ist an uns, ob wir diesen Schleifvorgang vornehmen oder zulassen. Eine andere Sache oder ein anderer Punkt, an dem ich denke, warum Gott das Bild des Leibes genommen hat, ist, um eines zu verdeutlichen. Wir als Christen wissen, dass es eine geistliche Welt gibt, eine unsichtbare Welt gibt. Und diese Welt, das ist eine ewigliche Welt. Die ist nicht vergänglich, im Gegensatz zu dieser Welt, die wir hier wahrnehmen. Und dafür, die ist für mich realer dadurch, dass etwas ewig Bestand hat und oder hier so kurzzeitig Bestand hat. Und in dieser Welt gibt es zwei Königreiche. Das Königreich des Teufels und das Königreich unseres Gottes. Und diese geistliche Welt manifestiert sich oder will sich in dieser Welt hier manifestieren. Wir sehen das immer wieder in der Bibel, dass die geistliche Welt Auswirkungen hat auf diese Welt hier. Wir sehen im bekanntesten Gebet der Christenheit, dass Jesus betet, dein Reich komme. Jesus betet dafür, dass das Reich Gottes sich in dieser sichtbaren Welt manifestiert. Das Problem ist, da herrscht ein Kampf vor. So wie unser Gott sich verherrlichen will, indem sein Reich hier auf Erden gebaut wird und sichtbar wird, will der Teufel das auch. Und wir sehen in der Bibel im Markus 5,1 bis 13, da sehen wir eine Geschichte. Und zwar, ich glaube, ihr kennt das alle, wo Jesus den Besessenen begegnet. Und ich will da gar nicht so genau jetzt drauf eingehen. Auf jeden Fall war der total am Durchdrehen, so weltlich gesehen. Ja, hier stehen Sachen wie, der seine Wohnung in den Gräbern hatte. Also, stellt euch das mal vor, da ist ein Kerl, der wohnt auf dem Friedhof. Ne? Und selbst mit Ketten konnte man ihn nicht binden. Ne? Also, ich weiß nicht, da reicht bei mir ein Kabelbinder aus, dann kann ich mich nicht mehr bewegen. Und der war so unterwegs, den konnte man mit Ketten nicht binden. Und da stehen ganz viele Sachen drauf. Und wenn wir auf die nächste Seite gehen, und wir sehen auf einmal, da passiert was. Und zwar läuft Jesus so daher, durch den Bereich, wo er so am Wüten ist, der andere. Und dann passiert Folgendes. Als er aber Jesus von Ferne sah, lief er und warf sich vor ihm nieder, schrie mit lauter Stimme und sprach: Jesus, du Sohn Gottes, des Höchsten, was habe ich mit dir zu tun? Ich beschwöre dich bei Gott, dass du mich nicht quälst. Also, fleischlich gesehen ist da einer, der ist voll am Durchdrehen, in Ketten und läuft durch Gräber durch. Und da kommt von weitem Jesus. Und was passiert? Er erkennt ihn als Sohn Gottes, des Höchsten. Das heißt, dass eine geistliche Offenbarung stattgefunden. Da passiert etwas in einer unsichtbaren Welt zwischen diesen zwei Personen, das da in diesem Konflikt offenbar wird. Denn er sprach zu ihm: Fahre aus den Menschen aus, du unreiner Geist. Also Jesus hat das direkt erkannt, er hat geistlich die Situation beurteilt, er hat gesagt, das ist nicht nur ein Verrückter, sondern da ist ein Geist dahinter. Und dann fragt er und fragte ihn: Was ist dein Name? Und er antwortete und sprach: Legion ist mein Name, denn wir sind viele. Also dieser Geist offenbart sich Jesus und er bat ihn sehr, ihn nicht aus dem Land zu verweisen. Es war aber dort an den Bergen eine große Herde von Schweinen zu. Entschuldigung. Es war aber dort an den Bergen eine große Herde Schweine zu Weide. Und die Dämonen baten ihn alle und sprachen: Schicke uns in die Schweine, damit wir in sie fahren. Also, da ist etwas geistlich im Gange. Die geistliche Welt manifestiert sich in diesem Mann. Und als Jesus kommt und diesen Mann freispricht von diesen Dämonen, haben die immer noch einen so großen Drang, sich zu manifestieren, die wollen in diese Schweine fahren. Also die geistliche Welt manifestiert sich in die sichtbare Welt rein. In Daniel 10, Vers 12 bis 13, da sehen wir auch ein Indiz dafür, und zwar, da sprach er zu mir: Fürchte dich nicht, Daniel, denn von dem ersten Tag an, da du dein Herz darauf gerichtet hast, zu verstehen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden und ich bin gekommen um deiner Worte willen. Da geht es darum, dass das Gebet Daniels erhört worden ist. Und Daniel, da ist aber nicht direkt Gebetserhörung passiert. Und dann kommt die Antwort, warum das Gebet nicht direkt durchgedrungen ist, oder beziehungsweise die Antwort: Aber der Fürst des Königreichs Persien hat mir mit 21 Tage lang widerstanden. Und siehe, Michael, einer der vornehmsten Fürsten, ist mir zu Hilfe gekommen, sodass ich dort bei dem Königen von Persien entbehrlich war. Es ist so, dass Daniel da gebetet hat und dieses Gebet, das hing so fest in der geistlichen Welt. Da war ein Kampf in der geistlichen Welt. Das heißt, wir sprechen zum Beispiel beim Vater Unser in die geistliche Welt ein Gebet rein und diese geistliche Welt durch Gottes Kraft verändert die Sichtbare. Wir haben alle Gebetserhöhungen erfahren, denke ich, in unserem Leben. Und das ist im Prinzip so das grobe Verständnis dahinter. Und was ist jetzt der Bezug auf den Leib Christi? So, Jesus ist ja jetzt hier so körperlich nicht da. Aber Jesus will sich manifestieren in dieser sichtbaren Welt. Und wie macht er das? Über den Leib Christi. Gott hat den Leib Christi gemacht, damit Jesus auf Erden hier ganz normal laufen kann. Wie? Mit uns als Gefäßen. Mit uns als Leib Christi. Und wenn man sieht, was das für ein krasser Auftrag ist, also mich hat das echt geschockt, was für ein Geheimnis im Leib Christi steckt eigentlich, dass sich Gott durch den Leib Christi offenbaren will. Es ist wirklich überwältigend gewesen, so diese Erkenntnis da drin, wie groß doch die Verantwortung in dem Ganzen ist. Ich hatte mit einem Bruder ein Gespräch und da war die Frage so, warum man heutzutage so wenig Wunderwirkung sieht in der Christenheit. Also wir sehen in der Apostelgeschichte, da passiert ein Ding nach dem anderen. Wir sehen vielleicht Filme oder wir hören von Leuten, die predigen oder Heilung passiert oder. Und wir hatten so das Gespräch und ich hatte schon mal mit meiner Frau darüber gesprochen. Ich hatte mal eine Predigt dazu gehört. Petrus musste ja erst aus dem Boot raus, bevor er auf dem Wasser laufen konnte. Und wenn Petrus in dem Boot stehen geblieben wäre, wäre er wahrscheinlich nie einen Schritt auf dem Wasser auch nur gegangen. Ne? Die Wunderwirkung kommt immer erst dann zustande, wenn wir uns in Bewegung setzen. Und der Leib Christi, der dazu berufen ist, das Leben Jesu nachzuahmen, oder im Prinzip Jesus auf Erden zu sein, hier dienstbar zu sein, und die Wunderwirkung, die Jesus gesprochen hat, die sind ja nicht vorbei. Die werden wirksam, indem wir als Leib Christi im Prinzip diese Glaubensschritte gehen. Und das ist auf jeden Fall so eine Sache, die hat mich sehr beschäftigt in dem Thema einfach. wozu sind wir berufen? Wir sind berufen, Jesus zu sein auf dieser Erde. Wir sind berufen, so die Hände, Füße für Jesus zu sein. Wenn da jemand sitzt, der dem es schlecht geht auf der Straße, ein Kranker oder so, dann sind wir dazu berufen, die Hände und die Augen Jesu zu sein. Wir müssen diese Kranken sehen. Wir sollen diese Kranken sehen. Wir sollen Hände auflegen gehen, etc. Heilung, genau. Und im 1. Petrus, Kapitel 4, 10 bis 11, da steht so ein bisschen über dieses Gabenspektrum, was wir erhalten haben als Leib Christi. Dient einander jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als guter Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir sehen hier, dass diese Gaben, die wir empfangen haben, als Leib Christi dazu dienen, Gott zu verherrlichen. Und der Auftrag Jesu war, dass Gottes Herz offenbar zu machen, Gott zu verherrlichen. Und wie machen wir das, dass wir Gott verherrlichen als Leib Christi? Wir haben einen Auftrag, ich denke, den kennen wir alle und wir gehen da später nochmal drauf ein, aber wir haben verlorene Menschen hier, die das Evangelium noch nicht gehört haben. Wir haben Menschen, die kennen Gott nicht. Und ich denke, es ist an uns als Leib Christi, natürlich durch die Gnade und Kraft Gottes, Gott ihnen offenbar zu machen, dieser verlorenen Welt Gott offenbar zu machen. Das ist der Auftrag des Leibes Christi. Und jetzt kann man sich natürlich vorstellen, wenn ich mir das vorstelle, puh, das sind schon ein paar Milliarden Menschen auf der Welt, ich alleine, das ist eine harte Nummer, aber Gott hat uns mit einem riesen Segen belegt, unter einer Bedingung: Einheit. Und das ist nicht nur mit meinem besten Kumpel oder mit meiner Frau, sondern der ganze Leib Christi wird gesegnet, wenn Einheit bewahrt wird. Wir merken das immer wieder, wenn wir uns versammeln in Einheit und wir sehen in der Bibel, welche Macht in Einheit liegt. Als wir waren in Italien und wir waren in Süditalien und das ist so, ja, wir haben ja ein paar Leute aus dem Hunsrück hier, es tut mir leid, aber das ist so der Hunsrück Italiens, ne? Das ist so, die Leute, die sprechen keine andere Sprache, die kennen niemand anderen und die wollen mit niemand anderen was zu tun haben. Also richtig, das ist Spaß natürlich an alle Hunsrücker, aber aber das ist echt erschreckend, was so abgeht in Italien. Also ich war schon in echt vielen Ländern eigentlich und ich habe noch nie ein Land gesehen, wo so wenig Englisch gesprochen wurde. Und ich habe eine Sache gemerkt, es hat wirklich gereicht, die Sprache zu verwirren, um Kommunikation komplett abbrechen zu lassen. Also ich habe mich versucht an Tankstellen, und es geht nur ums Tanken, also viel mehr passiert da ja nicht, mit Händen und Füßen zu verständigen und ich bin da oft kläglich gescheitert. Also meine Frau ist Zeugin dafür gewesen. Und ich habe gedacht, puh, warum hat Gott einen so krass die Sprache verwirrt, ne? Das war eine Katastrophe. Und wir sehen 1. Mose, Kapitel 11, 6 bis 9. Da geht es um den Turmbau zu Babel. Ich denke, das kennen auch einige oder alle. Und der Herr sprach: Siehe, sie sind ein Volk und sie sprechen alle eine Sprache und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird sie nichts mehr davor zurückhalten, das zu tun, was sie sich vorgenommen haben. Also, der Herr sprach: Sie sind ein Volk, das haben wir schon mal, wir sind ein Volk, indem wir im Leib Christi sind, sind wir ein Volk, eine Versammlung, die Herausgerufenen, und sie sprechen alle eine Sprache. Bei uns ist es noch viel krasser. Wir haben sogar einen Geist. Wir sprechen nicht nur eine Sprache, sondern wir haben einen Geist. Und es kann sie nichts mehr davon zurückhalten, das zu tun, was sie sich vorgenommen haben. Gott erkennt die Kraft, den Segen in der Einheit der Versammlung. Und unsere Verbindung ist noch viel inniger, noch viel stärker durch den Geist Gottes, als diese Versammlung, die da war. Wohlan, lasst uns nun hinabsteigen und dort ihre Sprache verwirren, damit keiner mehr die Sprache des anderen versteht. Und das war so einer der Punkte am Anfang, wo man gesehen hat, wie krass, wie stark Menschen in Einheit wirken können. Also so, dass Gott schon einschreiten musste und die Sprache verändert. Apostelgeschichte 2, 1 bis 4. kennt ja jeder, wir sind ja Pfingstgemeinde. Der wichtigste Vers der Pfingstgemeinde. Und als der Tag des Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie Feuer und sie zerteilten sich und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Als Jesus in den Himmel gefahren ist, hat er gesagt, ihr braucht nicht traurig sein, das, was jetzt kommt, wird noch viel besser sein, als wenn ich da bin. Und wenn man sich das mal so vorstellt, dass Jesus Christus, fleischgewordener Gott, der Messias, höchstpersönlich, zu dir sagt, das, was jetzt noch kommt, ist noch besser, als wenn ich hier bleibe, dann ist das der absolute Oberkracher. Und das war der Heilige Geist. Es gibt nichts Besseres in unserem Leben als Beistand, als den Heiligen Geist. Und dieser Segen, wann wurde der ausgegossen? Können wir nochmal eine Seite zurück? Wann wurde der Heilige Geist ausgegossen? Waren sie alle einmütig beisammen. Also die haben alle einmütig, eines Sinnes haben die gebetet für diesen Beistand, den Jesus ihnen versprochen hat. Und dann wurde dieser Segen ausgesandt. Und es ist krass zu sehen, welche Resultate Einheit da einfach mit sich führt. In der ganzen Einheit und in den ganzen Gaben, in der ganzen Kraft, in dem ganzen Segen, den wir im Leib Christi erfahren, auch das, was Iris eben gesagt hat, diese aufbauende Haltung des Leib Christi, diese Zubereitung, dieses Mutmachen, dieses Heilen, alles, was hier stattfindet, das ist Hammer. Das ist elementar wichtig. Aber es ist wichtig, dass wir verstehen, mit welchem Hintergrund das passiert. Gott will uns nicht zurüsten, Gott will uns nicht heilen und Gott will uns kein Haus bauen, damit wir uns alle einfach nur pudelwohl fühlen und hier sitzen. Sondern Gott hat einen Plan für uns. Und wenn wir vergessen, worum wir zubereitet werden, worum wir wiederhergestellt werden von Gott, worum Gott diese Wunder wirkt in der Gemeinde, haben wir ein Problem. Habt ihr schon mal gesehen, wie ein Huhn ohne Kopf rumläuft? So planlos, zick, zack, und irgendwann fällt das um, Feierabend. Und so ist das, wenn wir als Leib Christi unser Haupt vergessen. Das Haupt dieses Leibes ist Jesus Christus alleine. Und alles, was die Glieder machen, sind ihm zu Ehre. Mein Arm hat kein Eigenleben. Mein Bein hat kein Eigenleben. Alles, was mein Körper macht, macht es für mich so, für den Haupt. Ja? Und so ist das im Leib Christi auch. Das funktioniert nicht. Der Leib, der kann nicht für sich selbst arbeiten. Sondern er macht das dem Kopf, dem Haupt zu Ehre, Jesus Christus. Und dafür all die Gaben, all die Kraft und all der Segen. Und ich denke, wenn wir erkennen, wozu wir berufen sind und warum wir diese ganzen Dinge in der Gemeinde erleben, wird es noch viel, viel stärker, als wir das eh schon erleben. Wenn wir zum Beispiel in die Reha gehen, dann geht es uns ja nicht darum, einfach so, dass unser Bein heil wird als solches und dann gehen wir wieder nach Hause und zufrieden, sondern warum wollen wir, dass unser Bein heil wird? Damit wir wieder gehen können, damit wir unseren Tag so einfach voranschreiten können. Wenn ich in die Reha gehe, dann geht es mir doch in erster Linie um mich als ganzheitlichen Mensch, als um das Körperteil, was da behandelt wird vielleicht. Und so ist es im Leib Christi auch. Der Herzschlag Gottes ist es natürlich, dass wir wiederhergestellt werden, natürlich, dass unsere Herzen geheilt werden, natürlich, dass wir Auferbauung erleben oder Momente der Ruhe und des Friedens, aber der Sinn des Leib Christi ist, dass sich Jesus Christus in dieser Welt manifestieren kann. Und dafür werden wir hier wiederhergestellt. Und es wird nicht funktionieren, wenn wir hier uns treffen als Leib Christi weltweit und uns herstellen lassen, damit wir uns herstellen lassen. Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn, wenn ich jedes Mal, wenn ich den Spruch gehört hätte, zu viel Sport ist nicht gut, 1 Euro bekommen hätte, dann müsste ich nicht mehr arbeiten gehen. Und ich mache nicht viel Sport. Es ging darum, dass ich täglich irgendwas mache. Und ich kriege das von Leuten gesagt, ja, die irgendwelche Erkrankungen haben, weil sie zu viel sitzen oder zu viel liegen oder zu viel ruhen. Und so ist es. Das ist kein Angriff gegen andere Menschen etc., sondern es ist paradox. Mein Körper ist dafür gemacht, dass er sich bewegt. So, der sollte Nahrung beschaffen, der sollte sich verteidigen können, der sollte kämpfen, etc. Da sind so viele Dinge, für die der Körper gemacht ist. Der Körper ist nicht dafür gemacht, auf der Couch zu sitzen. Und wenn ich als Leib Christi, als Körper, Gott nimmt dieses Beispiel ja nicht umsonst, auf der Couch sitze und nur esse, dann kann ich doch nicht sagen, es ist doch nicht gut, dass du dich bewegst. So, und es ist wichtig, dass wir das verstehen. Wir werden ungesund, wir werden krank, wir kriegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen im Leib Christi, ihr versteht das. Unsere Adern verkalken, ja, wir werden faul, wir werden träge werden, wenn wir als Leib Christi nicht das machen, wofür unser Körper vorgesehen ist. Und er ist nicht dafür da zu sitzen. Wir haben einen Moment der Ruhe, wir haben einen Moment der Versammlung, so wie wir das jetzt haben, des in sich kehren, aber den Rest der Woche sind wir dazu berufen, rauszugehen und zu bewegen. Die schlimmsten Probleme, was Rücken etc. angeht, ihr könnt mich da korrigieren, kommen von diesen Berufsgruppen, wo wirklich den ganzen Tag gesessen wird. Oder Menschen, die den ganzen Tag vor dem Fernsehen liegen, etc. Das ist richtiges Gift, das sind Volkskrankheiten. Schlimme Volkskrankheiten. Und wir leben es als Christen fast genauso. Oftmals, ich spreche mich damit selbst an, ich spreche das so selbst für mich an und wundere mich, warum es dann manchmal ungesund wird. Wenn ich mich von meiner Frau verabschiede, harter Übergang, dann oder aus der Haustür rausgehe, dann sage ich ihr immer das Wichtigste zuletzt. Weil Menschen sind so, und gerade Frauen, wenn die so ein bisschen hektisch unterwegs sind, dass dann mal schnell was vergessen wird, dann überlegt man sich ganz genau, was war das Letzte. Wenn mir wichtig ist, dass meine Sachen irgendwie fertig waren, irgendwie, dass sie irgendwo was rausholt, mein Essen, zum Beispiel die Wäsche aufhängt, und das ist das Wichtigste, was... Dankeschön, Schatz. Und das ist das Wichtigste, was ich auf dem Herzen habe, dann werde ich das nicht zwischendrin, du musst noch das Paket abholen, etc. und davor dann die Wäsche bringen, sondern ich werde am Schluss, bei dem Moment, wo ich mich verabschiede, werde ich ihr sagen, bitte hol die Wäsche raus. Weil ich weiß, das, was ich am Schluss gesagt habe, bleibt am ehesten hängen. Das ist einfach so. Das ist bei uns Menschen so. Wenn ich 6, 7 Sachen aufzähle, wird das, was am Schluss gesagt wird, eher hängen bleiben einfach. Und als Jesus wegging, was war sein letztes Gebot? Wisst ihr das? Wir sehen das in den Evangelien. Wir machen jetzt beispielhaft mal Matthäus 28, 18 bis 20 auf. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Das war das Letzte, was Jesus seinen Jüngern mitgegeben hat. Das ist unser Auftrag so im Prinzip. Und ich denke, Jesus hat sich was dabei gedacht. Sein ganzes Leben sündenfrei gelebt, der wird durchgehend da gewesen sein. Der war wach. Der hat nichts unüberlegt gemacht. Der ist nicht einfach mal hingelaufen und hat irgendwo einen aus Versehen geheilt oder hat irgendwo aus Versehen mal so einen Bibelvers rausgehauen, sondern sein Leben war durchdacht. Das hatte alles Sinn, von Anfang bis Ende. Sein ganzes Leben war eine reine Perfektion. Wie hätte er es auch anders machen können als Gott? Und sein letztes Wort, sein letzter Auftrag an uns war das. So, und das sagt mir, dass es da was ganz Wichtiges, was ganz Besonderes dahinter steckt. Und das ist ja das, wovon ich eben gesprochen habe. Das ist unser Auftrag als Leib Christi. Jesus will auf der Erde weiterlaufen. So wie er da rumgelaufen ist vor 2000 Jahren. Das will der. Weil er hat da Spaß dran. Der hat Spaß dran, Menschen zu heilen. Der hat Spaß dran, seinen Vater offenbar zu machen. Der hat Spaß dran, die Hölle leer zu machen. Und wir sind jetzt in der Verantwortung, Leib Christi hier auf Erden als Jesus zu wandeln. Wir müssen auch Spaß dran haben, die Hölle leer zu machen. Wir müssen Spaß dran haben, Kranke zu heilen. Wir müssen Spaß dran haben, dass böse Geister aus Menschen rausgehen müssen. Und genau, das ist einfach, das ist unser tägliches Aktivitätsfeld als Leib Christi. Das ist unser täglich Brot. So sieht Leben im Leib Christi aus. Und das sieht nicht so aus, wie Iris und ich besprochen hatten, vor dem Fernseher, schön bei dem Online-Gottesdienst ein Tässchen Kaffee. So, dann habe ich mir sonntags nochmal ein bisschen so Input geholt. Dann kann ich meine Lebensphilosophie so ein bisschen überlegen. Und dann kann ich vielleicht einem Arbeitskollegen vergeben. Als Jesus durch die Gegend gelaufen ist, da sind Zeichen und Wunder passiert, da sind Offenbarungen passiert. Und das ist das, worauf ich mich so stützen will. Das ist das, wovon ich ausgehe, dass mein christliches Leben so aussehen sollte. Ne? Ich sag das zu mir genauso, wie zu allen anderen. Das ist einfach so, das ist mein Anspruch darauf. Als ich das vorbereitet habe, habe ich erkannt, was der Anspruch Gottes oder so der Zuspruch Gottes sogar für mein Leben ist. Nicht der Anspruch, sondern Gott verspricht mir, hey, ich werde da sein bis ans Ende der Weltzeit, wenn ihr das macht. Und das ist nicht kompliziert. Wir haben da einen Auftrag einfach. Und ich denke, wir haben so wie in der Welt, das so ist, dass Bewegung und sowas alles falsch verstanden wurde, dass sie diese Gemütlichkeit, diese Konsumhaltung so stark Einzug gehalten hat und das so umgedreht worden ist, dass es so ins Ungesunde gegangen ist, so erleben wir das oft auch im Leib Christi. Weltweit erleben wir das so auch im Leib Christi. Und ich glaube, wir müssen wieder hinkommen zu der Einstellung oder zu der Klarheit, wo wir uns befinden. Diese Welt ist ein Schlachtfeld, auf denen sich zwei Königreiche bekämpfen, auf denen sich zwei Königreiche manifestieren. Und ich weiß nicht, ob ihr mal so einen Armeefilm gesehen habt oder Dokumentation, wenn irgendwo ein Land einzieht, dann machen die sich so eine Base. So ein Lazarett oder so, ne? Wo die Soldaten sich treffen. Aber das ist ja nicht ihr Heimatort. Ne? Und das ist die Gesinnung, die wir brauchen. Wir leben hier auf dieser Erde, aber meine Heimat ist der Himmel. Durch Jesus Christus, durch sein Blut. Und wenn wir das nicht verstehen, dass das hier nur ein kleiner Moment ist meines Lebens, ja, in dem ich hier mich auflade, damit ich weiter kämpfen kann, rausgehen kann, verlorene Seelen erreichen durch die Gnade Gottes, nie durch mich, aber durch die Gnade Gottes heilen kann, etc., dann nehme ich diesen Aufenthalt, diese Gemütlichkeit ganz anders wahr. Ihr werdet doch nicht denken, dass im Krieg ein Land in so einer Basis alleine in einem fremden Land sich mit den Soldaten trifft und dann sagen, boah, wir können ja heute mal so, oder wir machen jetzt mal 2 Wochen stille Zeit, so cool, so alles zusammen sitzen und essen nur. Die haben einen Auftrag, die haben keine Zeit zu verlieren. Der Feind kommt. Und so ist es bei uns auch. Nicht durch Werke, versteht mich nicht falsch. Aber das ist unser Auftrag. Das ist das, wofür wir bestimmt sind. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn wir es so leben und so wahrnehmen, meine Heimat ist der Himmel, das hier ist meine Base und hier lade ich mich auf und hier fühle ich mich wohl und Gemeinde ist richtig Hammer. Und der Leib Christi, da steckt so viel Segen drin, das ist unglaublich. So viel Segen, dass Gott sogar am Anfang mal die Sprache verwirren musste. Das ist alles cool, aber diese Kraft, die hier drin steckt im Leib Christi, die Gnadengaben, der Segen, die Einheit, all diese Dinge, die sind dazu da, damit ich die rausnehme und da die Welt verändere. Wir sind alle Gefäße Gottes Herrlichkeit. Wenn du den Heiligen Geist empfangen hast, wenn du Jesus Christus als Herrn und Erlöser angenommen hast, wenn du in seinen Leib reingetauft worden bist, bist du Gefäß Gottes Herrlichkeit. Und Gottes Herrlichkeit bringt nichts, wenn es aufeinander sitzt, sondern Gottes Herrlichkeit will in die Finsternis raus, damit die Finsternis Licht wird. So wie die verborgene Stadt. Genau. Ganz am Schluss. Die letzte Bibelstelle versprochen. Ich weiß, es waren sehr viele Bibelstellen. Die Apostel, ja, ich muss nichts mehr sagen. Das ist der Geist der Einheit. Apostelgeschichte, Kapitel 2, 38. Wie komme ich in den Leib Christi rein? Da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und wir brauchen den Heiligen Geist dafür. Es geht nicht darum, dass wir eine extreme Strömung sind und an Pfingstlehre etc., sondern es ist eine biblische Wahrheit. Wir brauchen den Heiligen Geist, den Geist der Einheit. Ohne den Heiligen Geist können wir nicht Teil des Leib Christi sein. Es gibt nur einen Geist im Leib Christi. Und das ist der Heilige Geist. Wir brauchen den Heiligen Geist. Und wenn wir Menschen kennenlernen und die wollen Jesus kennenlernen und die wollen Teil der Gemeinde sein, Teil des Leib Christi sein, dann ist das eine coole Sache, aber dann brauchen die das. Dann brauchen die Buße, dann brauchen die Taufe, die brauchen den Namen Jesus Christus und die brauchen den Heiligen Geist. Und wir können so dankbar dafür sein, dass wir diese Offenbarung von Gott haben, dass wir den Heiligen Geist empfangen dürfen. Genau. Ich habe das jetzt nicht ausgemacht, aber wäre das in Ordnung, wenn wir kurz noch was spielen könnten? Das so zum Abschluss vielleicht was gucken könnte. Entschuldigung, ich habe das jetzt vorher nicht mit dir ausgemacht. Wäre das in Ordnung, wenn du so ein bisschen... Ja? Cool, vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Ich will jetzt einfach, dass wir nochmal so eine Zeit nehmen, in uns gehen. Kurz mal die Augen schließen und uns einfach nochmal bewusst werden, was unser Auftrag ist. wozu wir berufen sind, welche Gnade uns zuteil geworden ist. Wir dürfen teilhaft sein am Leib Christi. Herr, und ich bitte dich einfach, du siehst unsere Herzen und du siehst, wo wir ja den Auftrag nicht so ganz erkannt haben vielleicht oder wo der uns geraubt worden ist durch Tätigkeiten oder irgendwelche anderen Dinge, Herr. Oder Herr, du siehst unsere Herzen und ich bitte dich einfach, dass du uns berührst, dass du neue Offenbarung schenkst, was dein Wille für unser Leben ist. Herr, wir können unser Leben aus unserer Sicht so sinnvoll gestalten, wie wir können. Und es wird am Ende nichts sein außer Schall und Rauch. Jesus Christus, nur deinen Willen zu tun, wird in Ewigkeit Bestand haben. Alles, was wir auf dich bauen, Jesus Christus, als Fundament, Herr Jesus Christus, wird in Ewigkeit bestehen. Und ich bitte dich, dass du uns neu ausrichtest, eine neue Sicht gibst. Herr, es geht nicht um Menschen, es geht nicht um irgendwas hochzuhalten, sondern es geht allein um dich, Jesus Christus. Wir wollen dein Körper sein, wir wollen deine Hände sein, wir wollen deine Füße sein, Herr, wir wollen deine Liebe sein auf dieser Erde. Und ich bitte dich, dass du uns neu zu Gefäßen machst für deine Herrlichkeit, Jesus Christus. Wir danken dir von Herzen für deinen Heiligen Geist. Danke, Heiliger Geist, dass du in uns Wohnung nimmst. Wir wollen ein Tempel sein. Wir wollen ein geheiligter Tempel sein. Herr Jesus Christus, wir wollen uns neu reinhalten, dass du dich wohlfühlst, wenn du Wohnung in uns nimmst, dass wir deinen Willen verstehen, dass wir deine Werke tun können, Herr. Danke für deine Gnade. Und ich will dich einfach ermutigen, so da, wo du jetzt bist, sitzen, einfach deine Augen zu schließen und ich denke, Gott spricht zu jedem individuell. Einfach da, wo du erkennst, dass du da vielleicht vom Plan abgewichen bist oder wo du dich neu ausrichten willst oder wo du neu Feuer gefasst hast, dass du das jetzt festmachst mit Gott, dass du ein dienstbares Glied im Leib Christi bist, dass du dazu bereit bist, ein lebendiger Stein zu sein, der sich schleifen lässt von seinen Geschwistern, von seinen Mentoren, von seinem Gott. Danke, Herr Jesus, dass du uns gebrauchst. Ich danke dir dafür, dass wir erkennen dürfen, dass du unser Haupt bist, dass du der lebendige Gott bist, Herr. Und ich bitte dich einfach, dass wir ja, wirklich den Mut haben und die Liebe und die Leidenschaft haben, das der Welt offenbar zu machen. Herr, wir wollen Licht in der Finsternis sein und wir geben uns dir hin, Herr, als unvollkommene Gefäße, aber durch dich vollkommen, Jesus Christus. Danke für dein Blut, Herr. Amen.